Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Moin und herzlich willkommen am Bistro Matavox, dem Podcast von der Wochenzeitung Vox. Mein Name ist Maria Lochz und mit mir ist heute Melanie Czarnik. Moin Melanie.
Moin.
Melanie, wir schwätzen heute über ein ganz wichtiges Thema, was an der Tagesaktualität oft leider untergeht, respektive wo ihn auf die Folgen von der Berichterstattung aufpassen muss. Es geht um Suizid, Suizidprävention und eine Fortbildung, die für ein paar Wochen zu Lützburg angefangen hat. Melanie, du warst bei der Fortbildung dabei.
Ja.
Hast dir das nicht nur angeguckt, sondern hast auch direkt bei der ersten mitgemacht. Wie bist du auf diese Fortbildung gestoßen und wer kann da alles überhaupt mitmachen?
Also es ist ja so, dass ich hier bei der Vox viel über Gesundheitsthemen schreibe, was auch an meinem Hintergrund liegt, weil ich aus dem Psychiatrieverlag komme, da lange gearbeitet habe und mich gerade diese Themen rund um die psychische Gesundheit interessieren und tatsächlich auch Themen rund um Suizidalität. Also ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit dem Thema und kenne deshalb auch die Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène Mentale, Ligue Santé Mentale kurz oder ganz kurz die Ligue. Die kenne ich auch schon länger. Die macht ja hier in Luxemburg zum Beispiel auch die Premier Secours Santé Mentale, also den Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit. Da geht es dann, das ist auch ein tagesfüllender Kurs oder ich glaube sogar 3 Tage, wo dann verschiedene psychische Erkrankungen besprochen werden und Themen, wie man mit Menschen umgehen kann, die sich in psychischen Krisen befinden. Und die Ligue hat jetzt aus Frankreich importiert oder die Idee importiert, auch speziell zur Suizidprävention Fortbildung anzubieten. Und ich habe von denen eine Mail bekommen, dass es das jetzt neu gibt oder geben wird. Und habe dann gedacht, ja, die Chance nutze ich direkt und schauen wir das mal genauer an. Die Einführungsweiterbildung, die war auch tagesfüllend. Das war letzte Woche zum ersten Mal. Und die ist tatsächlich auch für ein breites Publikum gedacht. Also da kann jeder teilnehmen, der möchte. Natürlich, naturgemäß kommen dann Menschen hin, die entweder beruflich oder vielleicht auch privat schon mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Aber da kann jeder, jede teilnehmen und etwas für sich mitnehmen. Es wird noch 2 weitere Kurse geben oder Weiterbildungen, die sind dann aber speziell für ein professionelles Klientel gedacht, also alle Leute, die potenziell mit Menschen in suizidalen Krisen arbeiten. Ich denke da jetzt so an Beratungsstellen oder
Krankenschwestern.
Auch, ja, Krankenschwestern zum Beispiel, genau, das ist ein guter Bereich, wo das auf jeden Fall irgendwann ein Thema wird, wobei es ja in vielen Bereichen sowieso schon Thema ist, aber weil darüber nicht so viel geredet wird, geht das oft unter. Wenn man mal dann genauer in die Thematik einsteigt, dann merkt man aber schon, dass viele Menschen, also das ist bei psychischen Erkrankungen generell so, dass aber eigentlich die meisten auf irgendeiner Form damit schon Berührungspunkte hatten, ob sie jetzt selber betroffen sind, ob sie Angehörige haben oder eben im beruflichen Kontext. Also das Thema geht uns alle an und deshalb ist es schön, dass es diese Weiterbildung jetzt auch hier gibt.
Diese Weiterbildung, der Ligue, die das beschreibst du in deinem Text, die fängt mit einer PowerPoint-Präsentation an. Das Erste, was da gezeigt wird, ist ein Schwarm von Staren, von Vögeln. Warum, was symbolisieren diese Vögel?
Genau, das war ganz lustig, weil es die erste Weiterbildung ist, also die PowerPoint-Präsentation, die läuft einmal dann quasi ganz durch, sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, es sind viele Folien, die dann im Laufe des Tages besprochen wird. Aber wie das immer so ist, gibt es immer Probleme mit der Technik, irgendwann auf jeden Fall. Und wir hatten dann zum Glück das gleich am Anfang und danach nicht mehr. Und das war bei diesem Video. Und ich hatte mir erst gedacht, macht das jetzt Sinn, dass wir jetzt Minuten darauf verschwenden, das Video anzugucken, wenn es nur ein Video ist, wo ein Vogelschwarm fliegt. Und es war dann ein Video, das 1 Minute ging, aber tatsächlich, merkwürdigerweise, habe ich das dann für mich auch so mitgenommen als Bild, weil das schön versinnbildlich hat, dass es in irgendeiner Form eine Gemeinschaft braucht, um auch als Einzelner geschützt zu sein. Und das war wirklich so das Sinnbild für die Suizidprävention an sich, weil jeder, der das schon mal beobachten konnte, und in Luxemburg habe ich es erst heute Morgen beobachten können, dass wie ein Schwarm Vögel fliegt und dann so eine Formation bildet und man sich denkt, wow, das sieht aus, als wäre das irgendwie ein Organismus, der als ganze Einheit funktioniert. Und das tut ja auch irgendwie, aber es sind ja trotzdem Individuen, die da fliegen. Und so ein bisschen ist das mit Menschen auch so, weil wir soziale Tiere sind und die Gemeinschaft brauchen, um uns wohlzufühlen. Und das gerade bei Menschen in suizidalen Krisen so ist, dass sie dieses Gefühl verlieren, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist dann eine soziale Isolation, die stattfindet und die dann immer weiter in die Krise reinführt. Und da gilt es dann, an diesem Punkt einzusteigen und die Verbindung zu dem anderen wiederherzustellen.
Wenn es darum geht, gerade so einer Person zu helfen, dann muss man als erstes in der Lage sein, zu erkennen, ob eine Person überhaupt Hilfe braucht. Auf welche Symptome kann man denn als Außenstehender oder als nicht Betroffene aufpassen?
Also es ist so, genau, ich muss es erkennen können und dann muss ich mich natürlich auch selbst in der Lage fühlen, stabil genug zu sein, zu helfen. Das sind die zwei Dinge. Um es zu erkennen, gibt es ein paar Symptome, die vielleicht bei mehreren Menschen auftreten, wobei man klar sagen muss, dass es nicht das eine Symptom gibt, weil Menschen an sich einfach sehr unterschiedlich sind. Also ein Symptom, in Anführungszeichen, ist zum Beispiel mangelnde Körperhygiene. Das ist auch ein Symptom für psychische Erkrankungen. Also überhaupt, wenn es gesundheitlich nicht ganz so gut geht, dann kann es sein, dass Menschen ihre Körperhygiene vernachlässigen. Jetzt gibt es aber Menschen, also Körperhygiene ist ja auch ein bisschen subjektiv. Manche Menschen duschen gerne jeden Tag, andere sagen, einmal die Woche, das geht durch. Und deshalb kann man nicht sagen, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Symptom. Das Wichtige ist, oder das Schlüsselelement ist die Veränderung an sich. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, von dem ich weiß, egal ob es jetzt ein Kollege, eine Kollegin ist oder jemand in meinem näheren Umfeld, mein Nachbarn, Nachbarin, dann weiß ich ja, wie die Person normalerweise ist. Und wenn ich jetzt merke, dass die Person plötzlich anders ist, also jemand, der eigentlich immer sehr nett, sehr zugänglich ist, der wird plötzlich sehr zurückgezogen oder sogar vielleicht aggressiv, obwohl jetzt für mich jetzt nichts passiert ist oder ich nichts da in die Interaktion bringe, was das provozieren könnte, da muss ich schon ein bisschen aufhorchen und denken, okay, was kann da jetzt dahinter stecken und vielleicht das Gespräch suchen, um da mal nachzuhören. Also das ist auch gerade für viele Menschen, die das zum ersten Mal hören, mag das überraschend sein, aber gerade auch bei Menschen, die jetzt in einer depressiven Phase stecken, die also über einen längeren Zeitraum sehr niedergeschlagen sind, wo man sich dann Sorgen macht und das vielleicht schon mal thematisiert hat. Wenn diese Menschen plötzlich sehr erleichtert wirken und sehr froh wirken, dann denkt man vielleicht, das ist ein gutes Zeichen. Und in der Realität ist es das aber nicht, weil kann ein sehr akutes Warnzeichen sein für Suizidalität, weil in dem Moment, wo jemand den Plan zum Suizid gefasst hat, er dann eine Erleichterung verspürt, weil das Leiden dann für ihn quasi in absehbarer Zeit ein Ende hat. Das ist auf jeden Fall, also diese plötzliche Veränderung ist immer ein Warnzeichen.
Da muss man dann drauf aufpassen, die Menschen rund um sich kennen. Genauso wie es kein typisches Symptom gibt, gibt es auch keinen typischen Auslöser an sich. Welche Situationen können einen denn aufhorchen lassen?
Als Situation, als Auslöser meinst du?
Ja.
Also es gibt in dem Sinne keine typischen Auslöser, weil wieder hier Menschen einfach sehr verschieden sind. Mhm. Das heißt, wenn jetzt eine Person sehr stabil ist in verschiedenen Säulen und hat jetzt eine langjährige Beziehung, die plötzlich endet, dann kann es sein, dass die Person sich denkt, ja, dann suche ich mir halt jemand anderen oder dass es mir, ich weiß, dass mich jemand auffängt, die würde diesen Schlag jetzt gut wegstecken können. Und andere Personen reagieren dann ganz anders darauf. Auch hier ist es, glaube ich, wichtig, auf Veränderungen zu schauen. Das heißt, Veränderung, das kann aber eine kann ein diverses Thema sein. Also das muss nicht eine Trennung sein. Es kann eine Trennung sein, es kann eine Verlustsituation sein. Auch hier ist es sehr unterschiedlich. Manche Menschen sind sehr niedergeschlagen oder sehr stark getroffen, wenn zum Beispiel ein Haustier stirbt. Andere würden dann eher mit Niedergeschlagenheit oder mit einer leichten depressiven Phase reagieren, wenn halt nahestehende Menschen sterben. Und das ist ja auch völlig normal. Es ist ja nicht so, dass jeder dann in eine suizidale Krise gerät. Aber das sind die Phasen, wo man vielleicht etwas mehr da sein sollte, wenn man kann, oder wo man ein bisschen hinhorchen muss. Das sind aber auch Phasen, die so Transitionsphasen im Leben sind. Und eine typische Transitionsphase ist zum Beispiel die Pubertät. Also der Übergang vom Kindheit zum Erwachsenensein, weshalb ja auch gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Suizidrate so einen leichten Peak hat. Jugendliche und junge Menschen, die sterben in der Regel nicht an Krankheiten. Das heißt, Suizid ist da tatsächlich, ich glaube, die zweithäufigste Todesursache. Einfach weil es auch so eine Phase ist, wo viel Veränderung stattfindet, viel Identitätsfindung, viel einfach aus dem Gleichgewicht gerät. So eine Phase kann auch passieren beim Übergang von Arbeit in die Rente, beim Übergang von Eheentscheidung. Also immer solche Transitionsphasen, wo eine starke Veränderung passiert. Ist ein bisschen wie so eine Waage, wie so ein Gleichgewicht, wenn man sich das so vorstellt. Und wenn man da so sehr stark dran titscht, dann kommt das aus dem Gleichgewicht und es riskiert umzufallen. Und wenn es stabil ist, dann ist es stabil und dann kann es auch vielleicht ein bisschen hin und her wanken und das ist dann auch okay.
Wenn dieser Moment da ist, wenn es riskiert umzufallen, diese Blase, wie kann man die auffangen? Wie kann man da genug Stand für eine Person bieten?
Da ist es wichtig zu sprechen. Also das ist wirklich das Wichtigste. Es gibt immer noch diesen Mythos, dass Menschen sich nicht trauen, offen über das Thema Suizidalität zu sprechen. Also zum Beispiel auch, wenn sie merken, dass jemand jetzt sehr niedergeschlagen ist oder dass jemand vielleicht sogar schon sagt, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das weitergehen soll oder kann oder ich will auch gar nicht mehr, dass sie dann noch Hemmungen haben zu fragen, ob die Person schon über Suizid nachgedacht hat. Und das ist in dem Sinne verständlich, weil es halt leider immer noch so ein Tabuthema ist. Was man aber auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass man es immer ansprechen sollte. Also man sollte das immer in klaren Worten ansprechen, möglichst wertfrei natürlich. Und dann hat man schon den ersten Schritt gemacht, nämlich diese Verbindung aufzubauen. Das heißt, die andere Person fühlt sich gesehen, fühlt sich gehört, ist vielleicht sogar bereit, sich zu öffnen, wenn sie soweit ist und hat jemanden gefunden, mit dem sie darüber reden kann. Und dann ist es auch wichtig zu gucken, okay, ich kann und sollte nicht alleine bleiben damit. Das heißt, wenn jemand soweit ist in einer suizidalen Krise, da gibt es ja professionell tätige Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Krisendienste, die mit solchen Situationen besser umgehen können und die auch eine zusätzliche Stütze geben können. Und da ist es dann wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es völlig okay ist, dahin zu gehen, sich dahin zu wenden und sich da Hilfe zu holen. Übrigens auch als Angehöriger. Also ich kann auch als Angehöriger zum Beispiel bei der SOS Detress anrufen oder beim Kanal- und Jugendtelefon. Die haben auch so ein Elterntelefon. Da kann ich anrufen und mir da einen Rat holen, weil ich muss mit dieser Situation und ich sollte mit dieser Situation nicht alleine bleiben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste zu transportieren, auch zu den betroffenen Menschen, dass die Person nicht alleine ist. Dass es aber dieses Zusammengehörigkeit, dass es die gibt, dass er in dem Schwarm der Starre ist. Genau, siehst du, das ist das Bild, was mich dann begleitet hat, wo ich dann doch froh war, dass wir aber so lange rumprobiert haben, bis das Video dann lief.
Wie war es denn für dich als Journalistin, bei der Fortbildung dabei zu sein, mitzumachen, über Suizid zu berichten? Ist ja nicht immer einfach, besonders wenn man den sogenannten Werteffekt kennt und den immer im Kopf behalten muss.
Die Fortbildung mitzumachen war für mich jetzt, ich habe mich gar nicht so als Journalistin, ja doch, ich habe mich schon als Journalistin wahrgenommen, weil man ja dann doch ein bisschen anders drauf guckt, weil ich wusste, ich will eine Reportage darüber schreiben, dann guckt man schon so, okay, ich gucke mir die Leute, die Situation genauer an und schaue vielleicht, wie ich das rüberbringen kann. Ich habe aber diese Fortbildung auch komplett mitgemacht, was vorher eigentlich nicht so geplant war. Also ich habe gesagt, ich werde von außen drauf gucken und dann waren wir aber da drin und dann habe ich gesagt, okay, ich mache aber die Rollenspiele mit, weil die Fortbildung sollte eigentlich auch auf Französisch stattfinden, das tat sie auch, aber es waren auch viele Luxemburgerinnen da und deshalb konnten wir zum Beispiel die Rollenspiele, wo es dann in Grüppchen gebildet wurde, die konnten wir dann auf Luxemburgisch machen und dann konnte ich dann einfach mitmachen, was wirklich für mich auch eine neue und eine gute Erfahrung war. Man muss, wenn man als Journalistin, als Journalist über das Thema berichtet, im Kopf haben, dass es ein sensibles Thema ist. Man muss schauen, wie man darüber berichtet, also was gar nicht geht. Es ist halt so ein sensationsheischende darüber berichten, wenn sich jemand suizidiert hat. Es gibt bestimmt eine bestimmte Wortwahl, die man vermeiden sollte. Also alles, was so wertende Worte sind, zum Beispiel Selbstmord. Wir haben auch bei der Fortbildung darüber geredet, aber weil sie auf Französisch war, habe ich
andere Begriffe.
Genau, gibt es da natürlich andere Begriffe und das Wort Selbstmord gibt es im Französischen gar nicht. Also das ist ja, nee, weiß ich,
ja,
würde
also
mir jetzt kein.
Selbstmord ist ja ein deutsches Wort und Suizid kommt aus dem Lateinischen, aus dem Französischen.
Genau, also da ist es dann einfacher quasi dann die richtigen Worte zu finden. Und ich habe jetzt, als ich zum Thema recherchiert habe und wenn man etwas ältere Artikel liest, dann stößt man tatsächlich noch häufig auf das Wort Selbstmord, was ja ein sehr wertender Begriff ist, weil der Hauptcharakter von Mord ist die Heimtücke und das ist ja Blödsinn, wenn man über Suizid spricht und auch kontraproduktiv. Aber das Schwerwiegendste ist die sensationsheischende Berichterstattung. Wenn sich eine berühmte Persönlichkeit umbringt, dann ist es auch gefährlich, weil alle Medien plötzlich darüber berichten und wenn Suizidmethoden konkret benannt werden und beschrieben werden. Da hat man dann, kann dieser Werteeffekt auftreten, der von dem Buch von Goethe kommt, Die Leiden des jungen Werther, wo es darum geht, dass ein Mann an Liebeskummer leidet und sich dann am Ende suizidiert. Und in der Zeit damals, als es populär war und rausgekommen ist, soll es viele Folgesuizide dazu gegeben haben, deshalb der Begriff. Aber es gibt ja auch den anderen Begriff, den Papageno-Effekt, der wiederum von einer Mozart-Oper kommt, von der Zauberflöte, wo es diese Figur des Papageno gibt, der, ich glaube, fälschlicherweise glaubt, dass seine Geliebte gestorben ist und dann in eine suizidale Krise gerät und dann aufgefangen wird von seinem Umfeld. Und das kann passieren, wenn halt sensibel über das Thema berichtet wird, wenn auch darauf hingewiesen wird, wohin man sich wenden kann und vor allen Dingen, dass man auch nicht allein ist. Weil es gibt 18-40% der Menschen haben schon mal eine Phase mit suizidaler Krise erlebt oder mit Suizidgedanken. Also es gibt viel mehr Menschen, die das kennen, als man glaubt, weil man zu wenig darüber redet.
18-40%, das ist ja fast die Hälfte der Bevölkerung.
Ja.
Vielen Dank, Melanie.
Gerne.
Für Personen, die von Suizidalität betroffen sind, zu Luxemburger Pur-Kontakt stellen, der kann Jugendtelefon mit gratis anonym helfen, auch SOS Detresse, du kannst ihn anrufen, sie sind auch online und kann ihn auch helfen auf ihrer Website finden. Weiterbildungen von der League und mehr Informationen zu der Prävention von Suizid finden ihn auch in www.llhm.lu. Vielen Dank nochmal, Melanie, merci auch an unsere ZuhörerInnen. Alles Artikel von jobvox.lu. Wenn ihr es Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert Vox oder macht einen kleinen Dong. Und mir so eine Schmerzi, schöne Weekend und bis demnächst. Nächstes Mal bis Traumata Vox.
Schönes Wochenende. Ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr findet Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.